Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich, Frank Goosen zu treffen, der vom Haldenkind zum Bestsellerautor wurde und auch nach 53 Jahren immer noch nicht müde wird, Bochum und die Seele des Ruhrgebietes zu erforschen. Schönen guten Morgen, Herr Goosen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind nicht nur Autor, Sie sind auch VfL Bochum-Fan, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur, die jedes Jahr den besten Fußballspruch kürt. Was ist das in diesem Jahr?
In diesem Jahr habe ich die Auswahl noch nicht, aber im letzten Jahr hat Thomas Hitzlsperger gewonnen mit dem Spruch über die Weltmeisterschaft. Die Schweden erinnern mich an Mit-30er in der Disco hinten drin stehen und dann mal gucken, was geht. Da kommen immer tolle Sachen hoch. Also früher hat mal zum Beispiel gewonnen Manuel Neuer, als er noch in Schalke gespielt hat. Der sagte, ja, wir erzielen zu wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb die Knappen. Das finde ich schon ganz schön. Also da gibt es immer, ich kriege dann immer nach der Saison als Jurymitglied so eine Übersicht, könnte auch selber Vorschläge einreichen und da müssen wir Punkte vergeben. Und die eigentliche Kür des Spruches des Jahres passiert im Rahmen der Gala der Akademie für Fußballkultur im Oktober in Nürnberg auf der Bühne, wo dann das Publikum per Akklamation abstimmt.
Da sprechen wir uns dann wieder. Frank Goosen ist Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur auf Lesereise mit seinem neuesten Buch, einer Ost-West-Geschichte, kein Wunder. 30 Jahre nach der Wende, ein Buch über die letzten Monate vor dem Mauerfall. Und zwar aus der Perspektive von drei Jungs aus dem Ruhrgebiet. Was ist der Auslöser gewesen, dieses Buch zu schreiben?
Also in erster Linie wollte ich nochmal in diese Zeit zurück, weil das ja schon das prägende oder eins der prägenden historischen Ereignisse meiner Generation war. Ich habe mich schon öfter mit den 80er Jahren beschäftigt. Ich wollte aber in erster Linie, ich wollte auch diese drei Figuren nochmal besuchen. Ich wollte mit denen nochmal auf Reise gehen. Die kommen ja schon in meinem vorherigen Roman Förster, mein Förster vor. Da sind die aber eben schon um die 50 und erwachsen. Und ich wollte einen Teil der Vorgeschichte erzählen. Und was beim Schreiben sich dann als sehr interessant herausgestellt hat, war, dass ich dann den 9. November endlich mal erleben konnte. Als 9. November, den habe ich nämlich im wahrsten Sinne des Wortes mehr oder weniger verpennt. Also ich habe den Mauerfall an dem Abend selber gar nicht mitbekommen, sondern ich bin ja einer, für den sind Streamingdienste erfunden worden. Ich wollte mir schon in den 80ern nicht vorschreiben lassen, was ich im Fernsehen zu gucken habe. Ich habe immer gerne Fernsehen geguckt. Also habe ich auch an dem Abend irgendein Video geguckt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wie ich mich kenne, wird es damals eine hochstehende Arthouse-Produktion mit, was weiß ich, Eddie Murphy oder Bruce Willis gewesen sein. Und dann habe ich irgendwann die Glotze ausgemacht und bin ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich mich von meinem Radiowecker wecken lassen. Und da hieß es nur Berlin, Berlin, Berlin. Und im Halbschlaf habe ich gar nicht mitbekommen, was da so los war. Und dann habe ich den Fernseher angemacht. Und da habe ich es dann begriffen, dass was Großes passiert war. Als Fernsehkind brauchte ich natürlich erstmal diese Bilder. Und es war total spannend, da nochmal auf Zeitreise zu gehen, das nachzuerleben. Übrigens auch, das finde ich toll heutzutage, im Internet kann man alles nachgucken, gucken Sie sich mal die Tagesthemen vom 9. November 1989 heute nochmal komplett an. Das ist sehr lustig, vor allem, weil zwischendurch die ARD mit Kameras irgendwo an der Mauer stehen, an einem Grenzübergang, wo nichts los ist. Da stehen die mit einem Typen in einem hässlichen Trainingsanzug, kommt eben auch im Buch vor, der sagt, ja, da hinten, Bornholmer Straße, da geht die Post ab. Ne? Aber wir stehen hier irgendwo, wo nichts passiert. 5 Kilometer weiter geht Weltgeschichte ab. Und naja, also das war sehr spannend.
Was erzählt uns denn dieses Buch über das Lebensgefühl 1989 in Ost und West aus der Sicht von Förster und Frenge?
Also es erzählt, glaube ich, vor allem, also jedenfalls aus der Sicht von Förster, dass man eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sich an diesen zementierten Verhältnissen irgendwas ändert. Man hat das hingenommen und konnte sich nicht vorstellen, dass das mal anders wird. Und die drei nehmen ganz unterschiedliche Positionen dazu ein. Brocki ist derjenige, der so ein bisschen konservativer ist, der findet alles ganz fürchterlich, hat aber eben sein Urteil auch schon gefällt. Frenge, der ist ja ein bisschen die zentrale Geschichte. Frenge hat gleich zwei Freundinnen, eine im Osten, eine im Westen. Da ist er auch gar nicht so scharf auf sowas wie dem Mauerfall. Und der hat aber auch schon sein Urteil gefällt. Der findet alles unheimlich spannend. So ein bisschen herablassend spannend. Der findet es toll, dass da in den Häusern noch die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg sind und so. Und dass das, diese ganze Liebesgeschichte voll zu seinen Bedingungen laufen kann, weil seine Ostfreundin Rosa, heißt die, ja da nicht weg kann und er deshalb im Westen noch eine haben kann. Und Förster steht so ein bisschen dazwischen. Der versucht immer nicht zu schnell zu urteilen, sondern sich das alles ein bisschen genauer anzugucken und mit größerem Respekt dran zu gehen, was ihn so ein bisschen unentschieden macht, aber aber gleichzeitig auch ein bisschen offener. Und das waren so die drei Positionen, die ich auch in den 80er Jahren so wahrgenommen habe und das versuche ich zu transportieren.
Und das finde ich toll, dass Sie jetzt gerade diese Stelle erwähnen, weil das genau die Stelle ist, die ich mir aufgeschrieben habe, beziehungsweise die ich jetzt mitgebracht habe fürs Gespräch. Da heißt es, Förster konnte sich oft nicht entscheiden, auf wessen Seite er stehen sollte, weil er fand, dass man sich im Leben viel zu oft leichtfertig und unüberlegt für oder gegen etwas oder jemanden entschied, was dann oft unabsehbare Folgen hatte. Gibt es da eine Parallele zu Frank Goosen?
Ja, ich bin auch manchmal, auch wenn das nicht so wirkt, ein bisschen entscheidungsschwach. Da geht meiner Frau manchmal sehr auf die Nerven. Manchmal kann ich mich nicht entscheiden, welche Jacke ich anziehen soll. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich habe den Eindruck, gerade heutzutage, du haust mal schnell was raus und dann bricht der sprichwörtliche Shitstorm über dir zusammen. Und es gibt immer weniger die Möglichkeit, differenziert zu argumentieren. Es gibt aber zu so ziemlich jedem Thema zwei Seiten. Das ist schon wieder ein Kalenderblattspruch, aber es ist nun mal so. Und Förster transportiert auch mein Gefühl, dass es manchmal einfach nicht geht. Manchmal muss ein bisschen ausholen und auch erstmal abwarten und alles genauer beobachten, eine bessere Faktenbasis haben und so. Und da steckt viel von mir drin, ja.
Auf welche Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen im Ruhrgebiet und in Berlin sind Sie denn gestoßen bei der Recherche für dieses Buch?
Also ich glaube ganz allgemein, Ruhrgebiet und Berlin haben eine Menge miteinander gemein, weil beide Regionen in dem Ruf stehen und auch nicht ganz zu Unrecht, jetzt nicht vordergründig freundlich zu sein zu den Leuten. Also in beiden kann man ganz gut ruppig auch vorankommen und die Leute sind einigermaßen ehrlich, wobei es über Berlin manchmal heißt, die seien dann hinterrücks so ein bisschen hinterhältig. Das kann ja im Ruhrgebiet aber auch passieren. Aber der Galgenhumor, mit dem man das Leben nimmt, der ist in beiden Gegenden, glaube ich, sehr weit verbreitet.
Und von der Strahlkraft her, würden Sie sagen, hat das Ruhrgebiet eine ähnliche Ausstrahlung wie Berlin?
Nee, leider überhaupt nicht. Das ist eine Unterströmung in dem Buch, dass in den 80er Jahren sich ja auch im Ruhrgebiet unheimlich viel verändert hat.
Genau.
Unheimlich viel aufgebrochen. Das alte Ruhrgebiet ist immer mehr dahingegangen. So habe ich das erlebt. Ich war am Anfang 14, Anfang der 80er Jahre, am Ende 24. Und das alte Ruhrgebiet macht so eine Abwärtsentwicklung. Für mich ging aber alles nur nach oben und nach vorne. Und dann war man so ein bisschen so kurz davor, so richtig cool zu werden im Ruhrgebiet. Und dann kam der Mauerfall. Und Berlin, das ohnehin schon so eine Anziehungskraft auf Künstler hatte, auf Intellektuelle, auf Leute, die sie einfach vor der Bundeswehr verstecken wollten, das wurde dann noch spannender. Und das hat dann im Ruhrgebiet noch mal ein bisschen das Wasser abgegraben.
Das habe ich nämlich auch rausgelesen aus diesem Buch, also dass man so den Eindruck hat, hätte es den Mauerfall nicht gegeben, dann wäre aus dem Ruhrgebiet vielleicht doch noch mal was ganz, ganz anderes geworden.
Ja, weiß ich nicht. Das ist eine gewagte Behauptung. So kontrafaktische Überlegungen sind ja immer schwierig. Aber tatsächlich, es gab damals zum Beispiel viele coole Filme über das Ruhrgebiet. Die Filme von Adolf Winkelmann oder die Theo-Filme von Peter Bringmann oder so Serien wie Rote Erde oder Tour de Ruhr von Elke Heidenreich, Hans im Glück aus Herne 3. Da gab es schon eine ganze Menge. Man hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und hat viel Realität im Ruhrgebiet vorgefunden, gesellschaftliche Realität durch die Veränderungen, die da passierten. Und dann hat Berlin wieder einiges abgegraben. Das Problem im Ruhrgebiet, es gibt ein ganz handfestes Problem im Ruhrgebiet, warum zum Beispiel Gentrifizierung bei uns so eine natürliche Grenze hat. Wir haben einfach nicht genug coole Bausubstanz. In Berlin, als dann die Mauer gefallen war, hat man im Prenzlauer Berg die ganzen alten Bürgerwohnungen sanieren können. Zwischendurch wohnten Leute drin, die das Viertel interessant gemacht haben und dann ziehen die ganzen Latte Macchiato-Mütter und Väter nach. Und im Ruhrgebiet hast du vor allem eben so Siedlungsbauten aus den 50ern. Das, was es mal an schöner Architektur gab, ist im Krieg zerstört worden und du kriegst jetzt nicht so viele Wohnungen mit 4 Meter hohen Decken und Stuckverzierungen und so. Und das ist tatsächlich ein ganz handfestes Problem.
Superstition von Stevie Wonder bei Deutschlandfunk Kultur, wo heute Frank Goosen zu Gast ist. Können Sie das auf der Gitarre spielen, Stevie
Wonder?
Aber Sie können Gitarre spielen.
Ich würde nicht sagen, ich kann Gitarre spielen. Ich habe mir mal selber früher ein bisschen was beigebracht. Ich kann aber absolut keinen Takt halten. Also ich kriege 4/4-Takt gerade noch hin, wenn ich dazu dann noch was singe. Aber 3/4-Takt wird schon schwierig. Und ich kann so die A, D, C, G, F und E und jeweils im Moll und Dur, aber...
Ja, ist doch schon mal was.
Ja, aber ich würde niemals damit irgendwie was öffentlich machen oder so. Ich habe mir das schon manchmal gewünscht, ich könnte es besser, aber da ist der Zug abgefahren.
Welche Musik haben Sie zu Hause gehört? Also die Familie?
Die Familie, meine Familie, die wartete knietief durch den deutschen Schlager. Ich habe mir ja mal angeguckt, was sie überhaupt die Deutschen für Musik gehört haben, als sie auf die Welt kamen. Das habe ich jetzt auch gemacht, weil ich...
1966.
Ich schreibe gerade ein kleines Buch über die Beatles übrigens. Und da ist mir aufgefallen, eine Woche vor meiner Geburt war die Nummer 1 in Deutschland These Boots Are Made For Walking von Nancy Sinatra, was ja eine sehr schöne Nummer ist. Eine Woche nach meiner Geburt war die Nummer 1 Sloop John B. von den Beach Boys. Auch noch okay. Aber nur in der Woche meiner Geburt war die Nummer 1 100 Mann und ein Befehl.
Von Freddie Quinn.
Von Freddie Quinn. Das war schon ganz fürchterlich. Meine Eltern und Großeltern haben viel Schlager gehört. Meine Oma hat viel mir vorgesungen von Karel Gott, einmal um die ganze Welt oder die Weißt du wohin, die Chivago-Melodie nach Karel Gott. Und dann kam halt in den 70ern, wir haben viel Hitparade geguckt, wir jungen Leute dann mehr Disco. Und dann bin ich tatsächlich 1979 von einem Klassenkameraden an die Beatles gekommen. Also obwohl die Beatles da schon 9 Jahre auseinander waren, war irgendwie die Musik der 60er in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, sehr virulent und man hat eben so Chartfutter verachtet und dann kam man zum Beispiel auf die Beatles und dann hat mein Vater mal, der Elektriker war und eine eigene kleine Firma hatte, so nach Feierabend unter der Hand in einem Bochumer Geschäft ein paar Steckdosen angeschlossen und hat dann gesagt, gib mir kein Geld, gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Und dadurch bin ich zum roten Album gekommen, zum blauen Album auf blauem Vinyl.
Wow.
Und Abbey Road als Picture Disc. Letztere ist leider verschollen, aber die beiden anderen habe ich noch, vor allem eben das blaue Album auf blauem Vinyl. Und,
richtig wertvoll.
Ich weiß nicht, ich habe mal bei eBay geguckt, da war es für 45 Euro zu haben. Also ganz so,
so
wertvoll auch nicht, aber für mich ist es extrem wertvoll.
Was ist denn das Beatles-Buch? Also was ein Beatles-Buch ist, ist mir schon klar, aber aus der Perspektive von Frank Gosen erzählt?
Ja, meine Erfahrung ist halt in dieser Reihe Musikbibliothek, die mein Verlag jetzt neu aufgelegt hat, wo Autorinnen und Autoren über ihre Lieblingsmusik schreiben. Und bei mir sind es einfach die Beatles gewesen. Nichts hat mich wieder so tief berührt wie die Beatles, eben weil es auch zu einem bestimmten Zeitpunkt kam mit 13. Und die Beatles boten mir auch so ein bisschen die Gelegenheit, mich von meinen Wurzeln musikalisch, auch was meine Eltern angeht und so, zu entfernen, aber eben auch nicht zu weit. Ich war ja nie der Rebell und ich stehe schon sehr auf Musik, so klassisches Songwritertum und nicht so auf die ganz radikalen Sachen.
Die Wurzeln wurden gelegt im Augusta-Krankenhaus in Bochum, da sind sie geboren und leben heute 800 Meter von diesem Krankenhaus entfernt. Was fesselt Sie so an dieser Stadt und an die Seestadt?
Ich sage immer, die Tatsache, dass ich aus Bochum nie dauerhaft rausgekommen bin, verrät mehr über mich als über die Stadt. Ich weiß nicht, ich war immer einer, der der Gegend verhaftet war, in der er aufgewachsen ist. Vielleicht ist auch ein bisschen Angst mit dabei gewesen, da wegzugehen. Ich hätte im Studium vielleicht mal weggehen können, wollte dann aber bei einem bestimmten Professor, bei Hans Mommsen in Bochum studieren, im Hauptstudium, was ich dann auch gemacht habe. Und später konnte ich dann mit Tresenlesen oder auf Solo-Tour ganz viel unterwegs sein und trotzdem immer wieder nach Hause kommen. Also ich bin da vielleicht nicht so der Typ gewesen, der das Risiko sucht.
Sie haben ja alles, was Ihr Herz erfreut, in Fußnähe, zum Beispiel die Eckkneipe von Friede Fey, der Sie im vergangenen Jahr in Ihrer Ruhrgebiets-Doku ein Denkmal gesetzt haben. Was trägt Elfriede Fey, wenn sie hinterm Tresen steht?
Was sie trägt, ja, die ganz unterschiedliche, also meistens etwas weitere Sachen, muss man sagen. Kann auch schon mal ein T-Shirt einer Zigarettenfirma sein, so ein Promo-Shirt. Also so Blusen und so Pullover. Also die ist jetzt ein bisschen klassisch angezogen.
Kittelschürze auch manchmal?
Nee, Kittelschürze habe ich noch nicht an ihr gesehen. Also da kenne ich auch keine Fotos von. Das war die Wirtin meiner langjährigen Stammkneipe gegenüber von unserer Schule, zum Sportfreund hieß die, darf man heute sagen, weil es sie leider nicht mehr gibt. Die Frau Wirtin, die war tatsächlich immer in einem gestärkt wirkenden Haushaltskittel hinter der Bühne, hinter Tresen natürlich.
Ist auch eine Bühne.
Ist auch eine Bühne, ganz klar. Ja, aber Elfriede kann sich ja den Luxus auch erlauben, nur dann aufzumachen, wenn sie sich fit fühlt. Und die trägt ganz normale Klamotten.
Was ist das für ein Typ? Warum sind Sie in diese Kneipe rein für Ihre Ruhrgebietsdoku? Die Seele des Ruhrgebietes zu erforschen.
Erstmal ist das eine Kneipe, wie sie langsam ausstirbt. Die klassische alte Eckkneipe mit dem entsprechenden Publikum, mit dem entsprechenden Interieur, was man, wenn man es von einem Set-Decorator machen lassen würde, nicht mehr hinkriegen würde, weil die immer so aufs Klischee gehen würden. Die würden dann aber nicht die Puzzle aus 20.000 Teilen, die da an der Wand hängen, haben. Die würden vielleicht auch nicht die Flaschenöffnersammlung haben. Und dann ist der Elfriede selber, die eben noch richtig Ruppert spricht, was ja auch immer weniger wird, und die überhaupt unheimlich gut erzählen kann. Mhm. Viele Ältere verlieren sich dann manchmal in den Anekdoten und Elfriede kommt immer auf den Punkt. Irgendwann kommt sie auf den Punkt, das kann schon mal dauern oder man muss sie ein bisschen schubsen, aber dann haut die Pointen raus, die einen wirklich umhauen. Und die ist halt so voller Geschichten und da steckt so viel Witz und Herzenswärme drin, aber auch Ruppigkeit, also so wie es dann eben im Ruhrgebiet immer weniger gibt.
Wie waren denn die Erzähler und Erzählerinnen aus Ihrer Familie? Waren die Eltern ähnlich talentiert wie Elfriede?
Das war ganz klar meine Oma, von der habe ich das Quasseln. War auch die einzige, sagen wir mal. Die anderen konnten jetzt nicht Naja, mein Vater hat manchmal so Sprüche rausgehauen, die ich damals gar nicht verstanden habe. Zum Beispiel in meinem Weihnachtsprogramm habe ich einen, den habe ich mal so aus aller Menge auf der Bühne gesagt und dann haben die Leute so drüber gelacht und jetzt muss ich halt jedes Mal an meinen Vater denken, der halt zu Weihnachten, zu dem Essen, was es bei uns gab, was gesagt hat, nämlich bei uns gab es immer Rollladen mit Rosenkohl und wir haben alle Rosenkohl gehasst und mein Vater sagte, nee, wenn das Auge sich schon weigert. Und da beömmeln sich die Leute drüber und ich habe da nie drüber gelacht. Ne? So, da gibt es so 2, 3 Sachen vielleicht, die mein Vater gebracht hat, aber meine Oma, die rutschte früher bei den Familienfeiern immer auf die vorderste Sesselkante, weil sie immer ein bisschen klein war, wenn die Sessel eine zu tiefe Sitzfläche hatten, dann kam sie mit den Füßen nicht auf den Boden und hatte die Lord extra so zwischen Zeige und Mittelfinger und stieß damit so in die Luft und sagte, das eine will ich dir mal sagen. Dann kam das eine, das andere und der ganze Rest. Und Oma hat eben so Sprüche rausgehauen, wie, ich habe das schon oft erzählt, als ich sie gefragt habe, ob sie nicht mal wieder einen neuen Kerl haben wolle. Da war mein Opa 5 Jahre tot und meine Oma sagte, ich brauche keinen Mann mehr für die Wohnung. Ja, das ist natürlich einfach mit Geld nicht zu bezahlen, ne, solche Sachen.
Und, die ist auch bei ihrer Hochzeit aufgetreten, oder?
Na,
ist das die Oma?
Die ist nicht aufgetreten, aber die war bei meiner Hochzeit, hat die wild getanzt, sodass ich um 2 Uhr gesagt habe, Oma, jetzt wird das langsam gefährlich. Da war meine Oma ja 77. Und naja, so ein Oberschenkelhalsbruch mit 77 ist jetzt vielleicht auch nicht so lustig. Deshalb habe ich da die Werf, hat sich fast auf die Nase gelegt beim Tanzen. Und dann musste
ich. Ich dachte, die hätte so eine Ginger Rogers-Nummer gemacht.
Nein,
also
nein.
Ich, richtig als Auftritt.
Nein, nein, das, ich habe in einer Geschichte geschrieben, dass mir das so vorkam, ja. wie Ginger Rogers. Und das bei meiner Oma kam es immer spontan. Und wenn man versucht hat, das zu reproduzieren, kam es darauf an, wie es war. Sie ist mal live aufgetreten, sie war ist in einem Fernsehbeitrag über mich mit Frau Böttinger, mit Bettina Böttinger, Böttingers Bücher. Und da ist, meine Oma wollte einfach nur mal Frau Böttinger kennenlernen und war deshalb bei uns zu Hause. Bettina hat sie dann sofort mit in die Sendung eingebaut. Und was die Techniker, die drumherum waren und auch Bettina so überrascht hat, war, der Take musste nochmal gemacht werden. Und meine Oma hat wie ein Profi fast wortgleich das alles nochmal erzählt. Und da war sie schon über 90.
Lebt die noch?
Leider nicht mehr. Meine Oma ist Anfang letzten Jahres, hat diesen Planeten verlassen, obwohl wir eigentlich alle gedacht haben, das wird nie passieren.
Aber sie guckt runter.
Ja, sie ist da.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Frank Goosen, der zu Beginn seiner Fernsehdokumentation übers Ruhrgebiet auf einer Halde steht und sagt, schön ist das hier nicht. Von welcher Halde gucken Sie da runter?
Das ist die Halde Rhein-Elbe. Auf der Grenze zwischen Gelsenkirchen-Ückendorf und Wattenscheid. Und ich glaube, die liegt auf Gelsenkirchener Gebiet. Man guckt aber runter nach Wattenscheid, zum Beispiel in das Lohheide-Stadion.
Sie haben diesen Film gedreht, weil die Kohle weg ist, das Ruhrgebiet sich neu sortieren muss und jetzt alle überlegen, wie wird es denn jetzt mit dem Ruhrgebiet? Wie ist es denn? Merkt man das schon sehr, dass die Kohle weg ist und dass sich das Ruhrgebiet neu sortiert?
Das merkt man ja schon ganz, ganz lange. Also jetzt ist eben die letzte Zeche dicht gemacht worden, aber die letzte Zeche in Bochum zum Beispiel ist 1973 geschlossen worden. Übrigens die erste ungefähr 1958, da heißt innerhalb von 15 Jahren ist da die ganze Basis weggebrochen. Das ist ja speziell für Bochum, ging das ja unheimlich schnell, aber Bochum hat dann mit der Uni und Opel dann 2 wichtige Impulse bekommen, was zum Beispiel in Städten wie Oberhausen und Gelsenkirchen nicht passiert ist. Und deshalb haben es die heute noch sehr viel schwerer. Dieser Strukturwandel geht ja schon jetzt in die 2., 3. Generation. Das sind ja seit 40 Jahren und eigentlich seit 60 Jahren, seit den 50er Jahren, setzte das Zechensterben ein. Was, glaube ich, viele immer glauben, ist, dass irgendwann das nächste große Ding kommt, nach Kohle und Stahl und in Bochum dann eben Uni und Opel. Aber das wird nicht kommen. Und das ist eine Erkenntnis, die mittlerweile um sich greift, dass es eben viele kleine Dinge sein müssen, die diesen Strukturwandel weiter vorantreiben, mit dem man versuchen muss, ja, das Ruhrgebiet attraktiver zu machen. Es gehen viel zu viele Leute weg, viele junge Leute gehen weg. Es gibt auch Erfolgsgeschichten, Spitzentechnologie, es gibt Zusammenschlüsse unter den Universitäten. Das Ruhrgebiet ist natürlich kulturell super aufgestellt. Mit dem Theater, mit dem Oper und in Dortmund und Essen und Schauspielhaus in Bochum mit einer freien Szene, die auch wirklich ihresgleichen sucht. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Dann die soziokulturelle Szene, wo Kabarett und Comedy läuft, was eben auch dazu führt, dass Kabarett und Comedy aus dem Ruhrgebiet immer Bundesliga gespielt hat. Dafür gab es eben die Strukturen. Du kannst eben im Umkreis von 30, 40 Kilometern unheimlich viel auftreten und Erfahrungen sammeln und so. Und da ist dann von den Misfits über Herbert Knebel bis hin zu, was weiß ich, Atze Schröder, dann Tresen lesen und Piet Klocke, Hennes Bender, Lenkheit gegen Bender. Und ich vergesse jetzt viel zu viele, Camea de Feo. Ist unheimlich was entstanden, was wirklich bundesweit mitspielen kann. Und Kultur ist ein ganz wichtiges Standbein, das nehmen vielleicht nicht alle immer so wahr, weil sie mal sagen, was bringt das denn für Arbeitsplätze? Ja, aber es bringt zum Beispiel die Leute dazu, zu uns zu kommen. Und wenn man sich fragt, wo soll eine Firma ihren Firmensitz hin verlegen, dann spielt Kultur eine Rolle. Andere Sachen mögen vielleicht wichtiger sein, aber ganz unwichtig ist die Kultur dabei eben auch nicht. Und daran muss sich das Ruhrgebiet gewöhnen, dass es ganz viele kleine Sachen sind, die ein neues Ruhrgebiet erzeugen. Eins ist aber auch klar, und das wird bei modernen Marketingkonzepten oftmals so ein bisschen vergessen. Das, was uns unterscheidet von anderen Gegenden in Deutschland, also auch von anderen Volksstämmen, ist eben diese schwerindustrielle Vergangenheit. Man muss ja auf das sich konzentrieren, was einen von anderen unterscheidet. Und das Allgäu hat höhere Berge, da werden wir nichts gegen machen können, vielleicht sogar mehr Bäume. Aber diese Vergangenheit von Kohle und Stahl, die dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gebracht hat, was sicher auch ein bisschen im Schwinden ist, aber was diese Ruppigkeit gebracht hat, diesen Galgenhumor, gleichzeitig aber auch dieses Offene, was viele Leute an den Tag legen, das kommt nun mal daher und sie werden kein Marketingkonzept kriegen, wo die Leute voll dahinter stehen im Ruhrgebiet, wenn sie diese Vergangenheit verleugnen.
Wie ist das denn mit Ihren beiden Söhnen, Robert Hans Richard und Ludwig Oskar Maria? Weil Sie sagen, die jungen Leute gehen aus dem Ruhrgebiet weg. Wollen die auch weg aus Bochum?
Da müssen wir mal sehen. Mein Älterer macht jetzt gerade Abitur und wird dann im Herbst für ein Jahr nach Neuseeland gehen. Was danach passiert, wissen wir noch nicht. Auch beim Jüngeren, der jetzt 16 wird, gibt es noch keine Richtung. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die erstmal für eine gewisse Zeit weggehen und dann wird es davon abhängen, in welche Richtung die sich beruflich orientieren.
Gab es eigentlich mal Zoff wegen der Namen? Robert Hans Richard und Ludwig Oskar?
Nee, sie werden Robert und Ludwig genannt.
Ach so.
Und also die kompletten Namen, in denen sich Familiengeschichte spiegelt, das war uns wichtig, kommen ja kaum zum Einsatz.
Sie sagen, ich bin das Kind der sozialdemokratischen Aufstiegsversprechen. Was sind Ihre Kinder?
Ja, das, also bei mir ist es eben so, mein Vater konnte nicht auf eine höhere Schule gehen, obwohl er sehr gut war in der Volksschule, weil das Geld nicht da war. Da war bei mir schon kein Thema mehr. Ich bin von meinen Eltern gezielt auf ein altsprachliches Gymnasium geschickt worden, obwohl das bei uns in der Familie soweit überhaupt nicht vorkam. Und meine Eltern dachten, wenn der Latein lernt, dann lernt er andere Sprachen schneller, was so nicht stimmt. Ich habe Englisch gelernt eben durch Beatles und andere Rockmusik. Und für mich ging es eben immer unheimlich nach vorne und oben. Und meine Kinder, das ist ja eine gewisse Erfahrung in großen Teilen dieser jungen Generation, die müssen sehen, wie sie den Standard überhaupt halten, wie sie das Level halten. Das wird noch schwieriger sein, aber die machen sich dafür natürlich viel mehr Gedanken über zum Beispiel sowas, ob man jetzt unheimlich viel Geld machen muss, steht gar nicht im Vordergrund, sondern wie kriegt man eine Balance, diese berühmte Work-Life-Balance, wie kriegt man eine Balance hin zwischen dem notwendigen Geld verdienen und einem glücklichen Leben. Und gerade jetzt vor der Europawahl haben wir auch zu Hause angestoßen durch dieses Video von diesem Rezo, wo er die CDU und auch natürlich die SPD und AfD schlachtet, haben wir viel über solche Sachen gesprochen, die sagen, wir kommen tatsächlich nicht vor. Also mein Älterer beschäftigt sich sehr damit, sagt er ja hier, die meisten Wähler sind über 60 und deshalb kommen wir da in den Rechnungen überhaupt nicht vor. Das hat ihm sehr eingeleuchtet als Argument. Ich muss allerdings auch sagen, wir sind immer in der Rückschau unbeschwerter aufgewachsen, denkt man. Aber andererseits, ich kenne auch nur Krise. Als in den 70ern erst mal die Arbeitslosenquote oder der Arbeitslosenzahl auf 1 Million stieg, sind die alle durchgedreht. Als die Spritpreise auf einem Markt gingen, sind alle durchgedreht. Und es hieß immer, jetzt geht alles den Bach runter. Und dann war die permanente...
Trotzdem, glaube ich, hat sich das Tempo total verändert. Ich glaube, dass die heute unter einem anderen Druck stehen als wir, die Jugendlichen.
Ja, ich bin ja immer, auch da muss man wieder differenzieren, glaube ich. Wir nehmen Tempo anders wahr. Ich nehme Tempo heute mit 53 anders wahr als mit 23. Und deshalb muss ich da länger drüber nachdenken. Wir hatten diese konkrete Bedrohung durch einen möglichen Atomkrieg, was das Ende der Menschheit bedeutet hätte. Im Nachhinein sage ich, die Bedrohung war eigentlich abstrakt. Viel konkreter ist die Bedrohung, in einem Flugzeug zu sitzen und als Bombe missbraucht zu werden oder irgendwo in Tel Aviv in einem Café zu sitzen, wo eben heutzutage auch viele sitzen, die nicht von da kommen, und in die Luft gesprengt zu werden. Terrorismus kann hier auf dem Weihnachtsmarkt passieren, wie wir gesehen haben. Das ist auf eine Art wieder konkreter. Und mit dem Tempo wachsen die ja auf. Die nehmen es ja auch selber ganz anders wahr, sind aber auch in der Lage zu entschleunigen. Also meine Kinder, die haben Fußball im Verein gespielt, die lesen auch noch, vor allem im Urlaub. Und für die scheint die Sache mit dem Tempo gar nicht so sehr das Problem zu sein.
Haben die eine Dauerkarte für den VfL Bochum wie der Papa?
Ja, sicher. Natürlich haben die eine Dauerkarte für den VfL, die sie aber selbstverständlich nicht selber bezahlen müssen.
Sie haben ja nicht Fußball gespielt, sondern Handball. Mhm. Waren im Aufsichtsrat vom VfL, sind da aber nicht mehr. Warum sind sie rausgegangen?
Ja, da gab es eine Menge Stress intern und wir konnten uns da im Aufsichtsrat gegenseitig nicht mehr vertrauen. Und so ein zerstrittenes Gremium an der Spitze eines solchen Vereins ist natürlich ein Gift, gerade für so einen kleinen Verein, aber eigentlich für jeden. Und dann sind zwei Aufsichtsräte und ein Vorstand zurückgetreten. Was konkret da passiert ist, kann man jetzt hier schon gar nicht in zwei Worten sagen. Aber es ging einfach nicht mehr, wenn man nicht bereit ist, seinen eigenen moralischen Standard permanent zu unterlaufen.
Es kann sein, Frank Gosen, dass die Frage total naiv ist. Ich stelle sie trotzdem. Machen wir uns Illusionen über 11 Freunde?
Ja, natürlich, aber schon immer.
Schon lange nicht mehr.
Ja, ich weiß ja nicht mal, ob die 1954 11 Freunde waren. Also
ist pures Geschäft.
Ja, also heutzutage, es ging immer, vor 40 Jahren ging es auch schon in erster Linie ums Geld. Paul Breitner hat mal gesagt, ich würde auch meinen nackten Arsch vermarkten. Da sollen die mal alle ganz still sein. Ich habe mit ehemaligen Profis zu tun gehabt und die hätten der Geld selber auch alle genommen. Die wissen auch, wie man verhandelt. Die sagen, wir sind Profis und das muss ich auch auszahlen. Mir hat immerhin Hermann Gerland, ehemaliger VfL-Spieler und jetzt Co-Trainer beim FC Bayern, gesagt, ja sicher sind wir in der letzten Viertelstunde nochmal mehr gerannt, weil wenn wir gewonnen haben, gab es 1.000 Mark mehr. Also soll keiner mal so tun, als hätten die das früher nur für die Ehre gemacht. Da ist schon in der Rückschau eine große Verlogenheit dabei. Die Summen sind explodiert und es geht ausschließlich um Geld. Und es wird nicht mehr passieren, dass wie der erste FC Kaiserslautern in den 90ern, dass ein Aufsteiger deutscher Meister wird. Das wird nicht mehr passieren. Es wird auch in den nächsten 10 Jahren, gibt es vielleicht 3 Vereine, die deutscher Meister werden können. Ich denke mal, 5 bis 6 Mal wird es mindestens der FC Bayern sein. Und dann gibt es Borussia Dortmund und RB Leipzig. Und dann ist vorbei. Ich habe es ja mitbekommen im Aufsichtsrat, wie das ist. Man will Spieler XY halten oder Spieler Z holen. Und da geht es ums Geld. Ne? Da geht es immer um, jetzt ist ein Spieler von uns weggegangen, der nach dem, was man in der Zeitung liest, dann in Hamburg das Dreifache an Grundgehalt verdient. Man kann die Spieler ja noch nicht mal dafür kritisieren. Mhm. Ne? Wenn die 28 sind, 29 und sagen, ich mache einen großen Vertrag in meinem Leben und in 4 Jahren höre ich mir im Fußball auf. Mit 32, 33 ist ja als Stürmer auf jeden Fall Schluss. Ne? Und jeder, der das kritisiert, sollte sich fragen, würde ich es anders machen?
Frank Gosen im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur hat 10 Jahre, Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, mit Jochen Malmsheimer vom Tresenlesen gelebt, also vom Kneipenliteraturkabarett und haben dann Bücher geschrieben, die zum Teil auf die Bühne oder auch ins Fernsehen gekommen sind. Im Theater Oberhausen wurden zum Beispiel die Raketenmänner inszeniert. Eine Geschichte um Männer um die 50, die nochmal so richtig durchstarten wollen. Dann kam Sommerfest ins Kino, verfilmt von Sönke Wortmann. Wie zufrieden sind Sie mit den Bearbeitungen gewesen, wenn Sie dann so im Publikum sitzen, sich das anschauen?
Also die Theaterfassungen in Oberhausen waren sehr schön. Noch erfolgreicher war ja So viel Zeit, wo 5 Typen Mitte 40 eine Rockband gründen und Hardrock der 70er Jahre spielen. Da war eine ganz tolle Aufführung in Oberhausen mit einer genialen Band, aber auch mit tollen Darstellern. Und dann gibt es ja insgesamt 4 Filme nach Büchern von mir. Mit 3 davon bin ich sehr, sehr glücklich. Das sind die 3, wo Drehbuch und Regie in einer Hand lagen. Hendrik Handleuchten, Liegen lernen, Matthias Kutschmann, Radio Heimat und Sönke Wortmann, Sommerfest. Die haben eben ja wirklich natürlich ihre Perspektive, da war unheimlich viel Herzblut dabei. Auch für Sönke Wortmann war es nicht einfach nur der nächste Film, sondern der wollte unheimlich gerne einen Ruhrgebietsfilm machen. Und das merkt man diesen 3 Filmen an. Die Verfilmung von So viel Zeit krankt ein bisschen daran, dass es so ein etwas kalt kalkuliertes Star-Vehikel ist. Und das ist der einzige Film, der nicht in der Lage war, den Geist der Vorlage zu erfassen, wie ich finde. Es geht mir nicht darum, dass bestimmte Sachen verändert werden, sondern es hat einfach das Gefühl und den Geist nicht getroffen.
Wenn Ihr aktuelles Buch Kein Wunder verfilmt würde, dann müssten eine Menge Campingkocher bestellt werden.
Ja, das stimmt. Da geht es ja um Fränge, der zwischen Ost und West pendelt, weil er im Osten halt die Freundin hat. Und man musste ja immer 25 Mark Mindestumtausch entrichten. Und ich habe einen Kumpel aus dem Osten gefragt, was konnte man denn bei euch gut kaufen, was man bei uns verkaufen konnte, vielleicht sogar mit Gewinn. mal abgesehen von Büchern, und da konnte man meistens ja nur Fachbücher nehmen, da sagte er, Juwel Campingkocher. Der lief mit Benzin und brannte wie die Sucht. Dann hat er mir sogar einen geschenkt, und das ist ganz interessant, weil der hatte vorne drauf den Stempel vom VEB Lötgeräte Dresden und obendrauf den Datumsstempel, wann er verpackt wurde. Und er wurde verpackt am 14. Februar 1989. Und durch Zufall ist auf den Tag genau 30 Jahre später dieses Buch erschienen.
Verrückt.
Das war keine Absicht des Verlages, sondern das war der offizielle Erstverkaufstag des Buches auf den Tag genau 30 Jahre später. Und deshalb ist der Juwel Campingkocher auch vorne drauf. Und weil das Buch immer zwischen Bochum und Berlin hin und her pendelt, sind hinten noch Fördertürme drauf.
Sie sind mit Kein Wunder im Augenblick unterwegs auf Lesetour, aber auch mit Mein Ich und seine Bücher. Und jetzt kommt da noch hinzu, ab 12. Juni oder am 12. Juni der Westdeutsche Salon mit Frank Gosen.
Genau, das ist eine Show, die ich in Bochum mache, in der Rotunde. Ich habe unheimlichen Spaß daran, mich mit Kolleginnen und Kollegen auf eine Bühne zu setzen und über ihre Bücher zu reden. Und das soll so ein Ding sein, wo man den Leuten noch ein bisschen Orientierung gibt. Was sind denn so Neuerscheinungen, die vielleicht nicht überall in der Bestsellerliste auftauchen, die sich aber zu lesen lohnen. Und da habe ich beim ersten Mal Bernie Meyer da, der hat drei sehr schräge Krimis geschrieben über zwei Musikjournalisten, die dann Privatdetektive werden. Geht es in einem zum Beispiel um die Black-Metal-Szene in Skandinavien. Und der hat jetzt gerade einen ganz tollen Roman geschrieben und rausgebracht über einen, der in den 90er Jahren jung ist. Ein gemachter Mann heißt das. Da geht es viel um Musik und um Studium, und der landet auch beim Radio und so weiter. Alles ist viel Liebe drin, Musik, und ganz toll. Und dann Wea Kaiser aus Wien, die vor einigen Jahren schon den Bestseller Blasmusik Pop rausgebracht hat, hat jetzt Rückwärtswalzer, auch wieder eine hochinteressante Familiengeschichte, rausgebracht, die auch ein bisschen schräg ist und sehr witzig. Beide sind auch sehr gute Performer auf der Bühne. Also ich möchte schon, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen hochpushen und, ja, was ja hochpushen ist ja zu viel gesagt, aber dass die auch was zur Party mitbringen. Und es soll so ein Ding sein, also ernsthaftes Gespräch über die Bücher und wie man schreibt, worüber man schreibt, und die lesen dann aus den Büchern vor. Und ja, ich bin kein Journalist, dann heißt, ich arbeite nicht was ab, sondern ich möchte mit denen ins Gespräch kommen. Und das ist eben am 12. Juni um 19.30 Uhr in der Rotunde in Bochum.
Wie prägen die Bücher denn Ihr Ich?
Die Bücher, die ich lese oder die ich
Weil
schreibe?
Weil Sie nennen ja die eine Tour Mein Ich und seine Bücher.
Ja.
Also wirken ja viele Bücher, alle Bücher, die Sie lesen oder schreiben, auf Ihr Ich.
Ja, Mein Ich und
Wie
seine Bücher,
also der Austausch?
Das ist erstmal die Anspielung auf den Buchtitel Mein Ich und sein Leben. Ein Buch von mir von 2004 mit Kurzgeschichten. Und in dem Fall geht es dann eben um meine eigenen Bücher, Mein Ich und seine Bücher, die Bücher, die ich schreibe. Und es ist so ein literarisches Best-of da. Ich kann nicht aus allen lesen, weil ich da jetzt schon ziemlich viele veröffentlicht habe, aber ich mache so ein Parforce-Ritt durch vor allem die Romane und lese dann die Sachen, ja, meine Lieblingsvorlesestellen vor. Einerseits haben die Bücher mich geprägt beim Schreiben. Ich habe natürlich die Bücher geprägt, und jetzt prägen Sie mich nochmal für meine Live-Auftritte, weil ich immer wieder auch zu älteren Büchern zurückkehren kann.
Duffy sang über die Late Devotion, verspätete Hingabe. Davon kann bei Frank Gosen überhaupt keine Rede sein, denn Ihre Hingabe zum Ruhrgebiet und zu Bochum ist ungebrochen. Im Sommer steigt das Zeltfestival Ruhr am Kemnader See, unter anderem mit der Kelly Family, mit Greg Garvey, Max Giesinger und Ihnen.
Ja.
Was bringen Sie da auf die Bühne?
Da mache ich ein 80er-Jahre-Programm, so ein 80er-Jahre-Special, das heißt Sweet Dreams. Und da werde ich ein paar Sachen aus meinen Büchern lesen, die mit den 80ern sich beschäftigen. Ich werde aber bestimmt auch noch die eine oder andere neue Nummer schreiben, weil ich eben durch Kein Wunder jetzt eben auch nochmal so viel in den 80ern unterwegs war, weil es auch eben einfach ja zurzeit noch das Jahrzehnt ist, wo viele Leute sich daran erinnern, weil wir jetzt alle so um die 50 sind. Und das ist halt einfach schräg, sich wieder Gedanken zu machen über diese Frisuren, die es damals gab, über die Mode hier, die Frauen mit den Schulterpolstern, und wenn sie so ausgezogen haben, waren sie so schmal und so was, alles diese schreiend bunten Sachen und merkwürdige Fernsehsendungen. Was gab es früher hier, so Bananas oder Plattenküche, war glaube ich noch Ende 70er, da verschwimmt es dann bei mir. Und sich auf diese Skurrilitäten nochmal einzulassen, da habe ich großen Spaß dran.
Warum lohnt es sich für uns, zum Kemnader See zu fahren nach Bochum?
Weil das Zeltfestival wirklich eine fantastische Veranstaltung ist. Da hat man mal nicht, wie es im Ruhrgebiet so üblich ist, so klein gedacht, sondern die Macher, die das veranstalten, haben groß gedacht. Wir machen hier mal richtig großes Festival. Drei Zelte. In das größte gehen ja bestuhlt 3.500 Leute rein. Und das Zeltfestival hat eine ganz eigene Atmosphäre. Das hat so ein bisschen Urlaubscharakter. Manche Leute fahren nur dahin und setzen sich da zwischen die Zelte, weil da haben die Bochumer Restaurants, die bieten dann da Speisen an. Es gibt schöne Buden, wo man Sachen kaufen kann. Also nicht nur, ist keine Fressmeile, sondern sie können tolle Sachen essen und einfach nur da rumsitzen und haben so ein leichtes Strandfeeling, obwohl kein Strand in der Nähe ist. Und deshalb gehen die Leute auch in die Auftritte dann mit einer ganz anderen Stimmung. Also ich bin ja der einzige Künstler, der auf jedem Zeltfestival aufgetreten ist, zum Teil sogar zweimal pro Jahr. Und ich merke, dass du kommst raus und du wirst ganz anders empfangen. Mhm. Auch wenn das Zelt jetzt groß ist. Also ich trete dann in dem mittleren Zelt auf mit 1100 Leuten und mache dann zwei Vorstellungen. Aber es ist eine unheimlich entspannte Atmosphäre und das macht einen den Job so unheimlich leicht. Deshalb trete ich unheimlich. Das ist für mich immer der Höhepunkt des Jahres.
Toll. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Frank Gosen, und vor allen Dingen aber auch viel Erfolg mit dem Westdeutschen Salon.
Vielen Dank. Ja.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.